Und Sie hören SWR 2 aktuell mit Miriam Meinhardt. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Dieser Spruch hat etwas Aufmunterndes nach dem Motto, das kann ja doch noch werden, Kopf hoch. Dieses Aufschieben dürfte beim Thema Brexit aber bei vielen eher Kopfschütteln auslösen. Die britische Premierministerin hat gestern gebeten, den Austritt auf Ende Juni zu verschieben. Da das aber nicht so einfach geht, heißt das, etwa eine Woche vor dem ursprünglichen Austrittstermin, 29. März, ist immer noch alles irgendwie unklar. Ob er kommt, der Brexit, wann er kommt, wie er kommt. Auch deshalb ist der Brexit heute das Thema bei den EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Und er war das Thema bei der Regierungserklärung der Kanzlerin in Berlin. Grundsätzlich hält Merkel es für möglich, den Brexit unter Bedingungen zu verschieben.
Diesem Wunsch können wir im Grundsatz entsprechen, wenn wir in der nächsten Woche ein positives Votum zu den Austrittsdokumenten im britischen Parlament bekommen würden,
sagt Angela Merkel heute bei ihrer Regierungserklärung. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Ifi Seibert hat die Rede der Kanzlerin verfolgt. Frau Seibert, also ein Aufschub des Brexits wäre unter Bedingungen möglich. Wie genervt hat sich denn die Kanzlerin mit der ganzen Sache gezeigt?
Ich glaube, die Kanzlerin ist mittlerweile wirklich gestellt. Sie hat ja auch früher immer schon gesagt, Europa, das bedeutet immer ganz, ganz dicke Bretter bohren. Das dauert immer alles ewig. Insofern, sie wusste das sicherlich, dass das nicht schnell geht. Welche Ausmaße das jetzt annimmt, das ist natürlich auch für Merkel nicht verständlich. Sie sagte, es ist schon unglaublich, dass wir eine Woche vor dem Austrittsdatum immer noch nicht wissen, woran wir sind. Sie hat aber gesagt, man kann über eine kurze Verlängerung positiv reden. Das ist so ein Wortlaut Merkel. Das heißt, bis zum 30. Juni könnte man vielleicht noch gewähren. Aber da kommt das Problem, dass die Europawahl ja vorher schon ist. Und da hat sie auch gesagt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man beachten muss. Nämlich die Rechtmäßigkeit der Wahl muss gewährleistet werden. Wenn die Briten noch dabei sind, müssen sie dann mitwählen oder nicht. Also das ist sicherlich ein rechtliches Thema, das auch im Kreise der europäischen Partner dann nochmal ganz genau diskutiert werden wird.
Das heißt, da werden wir dann noch hören, wie das Ganze dann tatsächlich vonstatten gehen soll. Hat sie denn dazu etwas gesagt, wie sie sich das ganze weitere Vorgehen jetzt irgendwie vorstellt?
Also sie hat gesagt, man kann diesem Wunsch nach Verlängerung dann im Grundsatz entsprechen, wenn wir in der nächsten Woche ein positives Votum zu den Austrittsdokumenten im britischen Parlament bekommen. Da können wir uns eigentlich denken, das wird wahrscheinlich nicht stattfinden. Denn wenn es die letzten Male schon kein positives Votum gab, warum soll es das jetzt plötzlich geben? Und sie hat gesagt, sollte das nicht der Fall sein, wovon wir eigentlich ausgehen können, dann überlegt man, ob man nochmal einen neuen EU-Sondergipfel machen kann. Und sie hat aber auch gesagt, falls das alles scheitert, dann ist Deutschland und auch die EU zumindest in Ansätzen schon vorbereitet auf einen ungeregelten Austritt der Briten.
Wie viel Verständnis gibt es denn für die Briten- und Mays Taktik in Berlin?
Also Merkel war gewohnt zurückgenommen. Die würde sich sicherlich jetzt kein Urteil in diesem Maße als Regierungschefin erlauben. Aber Koalitionspartnerin Andrea Nahles, also die SPD-Vorsitzende, die auch gesprochen hat, sie hat komplettes Unverständnis für die britischen Parlamentarier geäußert. Sie hat gesagt, wenn die Regierung das nicht hinbekommt, wenn die Parteien es nicht hinbekommen, sich da überparteilich bei einem so wichtigen Thema zu verständigen, dann muss doch das Parlament wirklich sich zusammensetzen und sagen, zum Wohl des Landes müssen wir hier was machen. Also die hat sehr deutliche Kritik an den Briten geäußert.
Gibt es auch Stimmen aus der Opposition?
Ja, natürlich die größte Oppositionspartei, die AfD, die möchte alles nochmal komplett neu aufrollen und hat letzten Endes so ein bisschen die Überschrift, wenn die Briten unbedingt gehen wollen, dann lass sie halt gehen. Aber das war letzten Endes nicht im Detail wirklich hilfreich.
Jetzt haben wir in der Regierungserklärung viel zum Brexit gehört und auch darüber gesprochen. Wie viel Raum hat denn das Thema insgesamt eingenommen?
Naja, ich würde mal so grob schätzen, ein Drittel Brexit und dann kam aber eigentlich noch ein sehr, sehr großer Teil, in dem sich Merkel über die Zukunft Europas ausgelassen hat. Und Merkel hat sich auch zum Thema Rüstungsexporte geäußert. Sie hat gesagt, wir könnten leicht als moralisch überheblich oder als kompromissunfähig gelten, wir Deutschen, wenn wir stur auf unserem Koalitionsvertrag und da die Restriktionen bei den Waffenexporten beharren. Wir müssen in der EU auch kompromissbereit sein, wenn die Engländer oder die Franzosen da anderer Meinung sind und nur wegen eines Teils, das in Deutschland gebaut wurde, dann komplett ihre ganzen Rüstungsgüter nicht mehr exportieren können. Also da hat sie einen richtigen Stein ins Wasser geworfen, der hier sicherlich noch für Wellen sorgen wird.
Informationen von unserer Berlin-Korrespondentin Ifi Seibert. Ja, beim Thema Rüstungsexport ist sicher noch Musik drin. Innerhalb der Koalition herrscht da ja auch keine Einigkeit. Auf dem Gipfel heute dürfte aber der Brexit quasi allein im Fokus stehen und alles andere überlagern. Zur Ausgangslage unser EU-Korrespondent Holger Rohm-Beckmann.
Nachdem Theresa May gestern per Brief um einen Aufschub des britischen EU-Austritts in Brüssel nachgesucht hatte, wird es heute darum gehen, ob die 27 diesem Wunsch nachkommen. EU-Ratspräsident Donald Tusk hatte bereits klargestellt, dass man dazu durchaus gewillt sei, dieses aber an eine Bedingung geknüpft. Ich glaube, eine kurze Verlängerung ist möglich, aber das setzt eine Zustimmung des britischen Unterhauses zum Austrittsvertrag voraus. In the House of Commons. Diese Aussage hat den Druck aus Brüssel auf Großbritannien offenbar tatsächlich erhöht. Denn die Folge war ein dringender Appell Theresa Mays ans britische Unterhaus, dem mit der EU ausgehandelten Vertrag nun bitte doch zuzustimmen. Denn dass an diesem Vertrag noch etwas rechtlich Verbindliches geändert wird, das haben bis zum jetzigen Zeitpunkt alle Staatschefs der 27 sowie Kommission und Parlament der EU ausgeschlossen. Derzeit deutet auch nichts darauf hin, dass sich an dieser gemeinsamen Haltung etwas ändert. Frankreichs Außenminister Yves Le Drian verlangte denn auch eine Garantie von May, dass sie den Vertrag durchs Unterhaus bringt, wenn sie wirklich eine Verlängerung wolle. Andernfalls müsse das Vereinigte Königreich ohne Vertrag aus der EU ein harter Brexit. Der Europaparlamentarier und EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber von der CSU lehnt eine Verlängerung der Austrittsfrist über den Zeitpunkt der Europawahlen hinaus ab. Andernfalls könne das Chaos, das London angesichts des Brexit biete, auf Europa überschwappen. Denn dann müssten die Briten mitwählen, was sie aber gar nicht wollen. Und der niederländische Premier Rutte fragt, wie viele andere in der EU, was eine Verlängerung bringen soll, wenn es dafür keinen nachvollziehbaren Grund gäbe.
Was ist dann das Ziel? Dass wir nicht noch ein Mal endlos bleiben, ronddrehen in dieselben Rundchen.
Aufmerksam registriert wird in Brüssel, dass heute nicht nur die britische Premierministerin kommt, sondern auch der Chef der britischen Opposition, Jeremy Corbyn von der Labour Party. Er wolle mit den europäischen Staatschefs einen alternativen Brexit-Plan beraten, heißt es. Was das genau bedeutet, ist offen. Wann über den Brexit und die Verlängerung tatsächlich entschieden wird, auch. EU-Ratspräsident Tusk jedenfalls hat klargemacht, dass er nicht zögern würde, in der kommenden Woche schon wieder zu einem Gipfel nach Brüssel einzuladen, falls nötig.
If there is such a need, I will not hesitate to invite the members of the European Council for a meeting to Brussels next week.
Wieder ein Brexit-Gipfel in Brüssel heute also, mit möglicher schneller Neuauflage.
Ein Bericht von Holger Beckmann. Und um den Brexit geht es auch noch mal zum Ende der Sendung im Wirtschaftsteil, dann um die möglichen Auswirkungen auf Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Ja, Brexit. Diese ganze Geschichte ins Rollen gebracht hat damals David Cameron. Cameron, wer war das noch? Das könnten Sie jetzt bei Wikipedia im Netz nachlesen, aber nicht heute. Heute hat Wikipedia geschlossen. Das gibt es im Netz normalerweise nicht. Die deutschsprachige Online-Enzyklopädie aber hat für 24 Stunden ihren Dienst eingestellt und ist offline, um gegen die geplante EU-Urheberrechtsreform zu protestieren. Rund 30 Millionen Mal am Tag wird die deutsche Wikipedia-Version eigentlich angeklickt. Wenn sie heute schwarz bleibt, dürfte diese Aktion also nicht nur in den Medien für große Aufmerksamkeit sorgen. Was das Online-Portal konkret fordert, erklärt John Weizmann, Leiter der Politik und Recht bei Wikimedia, heute Morgen bei SWR aktuell.
Reform soll ja vor allen Dingen die Vergütung, die Einnahmen derjenigen stärken, die von ihrer Kreativität leben. Nur der Weg ist eben der, der kritisiert wird, der Weg, der jetzt gewählt wird mit einer Haftung, die dann über technische Systeme nur eingehalten werden kann. Deswegen wird gefordert, dass das Ganze nachverhandelt wird.
Also eine EU-Urheberrechtsreform ja, aber nicht so. Veronika Simon ist unsere SWR-Expertin aus der Wissenschaftsredaktion. Frau Simon, Wikipedia selbst ist ja gemeinnützig und deshalb eigentlich zumindest bei dem besonders umstrittenen Artikel 13 bei der Urheberrechtsreform ausgenommen. Warum ist das Thema für Wikipedia aber trotzdem offenbar so existenziell?
Ja, das stimmt. Die Wikipedia Online-Bibliothek, so wie viele sie benutzen, ist explizit ausgenommen von der Reform. Aber die Wikimedia-Gesellschaft betreibt noch andere Projekte, etwa das Medienarchiv Wikimedia Commons. Da werden Bilder, Audiodateien und Videos gesammelt. Dafür ist keine Ausnahme vorgesehen. Genauso wenig für viele Seiten, die als Quellen in Wikipedia-Einträgen genutzt werden. Und wenn deren Inhalte eingeschränkt werden, hat das natürlich auch einen Effekt auf die Wikipedia-Inhalte. Das würde also Wikipedia indirekt schaden.
Dann schauen wir uns die Urheberrechtsreform und die umstrittenen Artikel, vor allem 11 und 13, noch mal genauer an. Was steht da drin?
Also der Artikel 11 soll klären, wer im Netz künftig was wie teilen darf. Bislang bezieht sich das Urheberrecht auf ganze Artikel. Ohne Lizenz dürfen die im Moment nicht einfach kopiert oder weiterverbreitet werden. Nach der Reform gilt es auch für einzelne Sätze oder die Titel von diesen Artikeln. Wenn man dafür keine Lizenz hat, darf man die auch nicht zeigen. Wer solche Online-Texte, wer darauf verweisen will, darf das in Zukunft nur noch mit einzelnen Worten oder kurzen Textausschnitten. Aber zum Beispiel eine kurze Artikelvorschau wäre so gar nicht mehr möglich.
Das heißt, ich bräuchte im Grunde die Lizenzen für alle Artikel, die ich irgendwie verlinken möchte.
Ganz genau. Und im Endeffekt, das ist halt so die Kritik, das ist eher unwahrscheinlich, dass das alle machen können. Der andere sehr, sehr umstrittene Artikel ist Paragraph 13. Der sagt aus, dass Internetplattformen in Zukunft für die Urheberrechtsverletzungen der Inhalte haften sollen, die auf ihrer Seite zu finden sind. Das ist zum Beispiel bei YouTube dann die Inhalte von allen Videos, die bei ihnen gezeigt werden. Bisher mussten sie die nur entfernen, wenn sie darauf hingewiesen wurden, dass da eine Urheberrechtsverletzung da ist. Was der Paragraph nicht explizit sagt, ist, wie man das kontrollieren soll, also wie das technisch ablaufen soll. Allerdings kann man sich natürlich fragen, wie man diese gigantischen Datenmengen, die täglich zum Beispiel bei YouTube hochgeladen werden, wie die anders gehandelt werden sollten als mit einem Uploadfilter.
Deswegen kommt da jetzt die Kritik, dass es dann im Zweifel ganz viele Filtermechanismen gibt, die im Grunde verhindern, dass Inhalte überhaupt ins Netz kommen.
Genau, im Endeffekt zwingt die Reform die Plattform dazu, Upload-Filter zu benutzen. Naja, da gibt es halt schon einige so Knackpunkte dabei. Zum einen sind diese Programme nicht perfekt. Es wäre durchaus wahrscheinlich, dass einige Inhalte ja rausgefiltert werden, obwohl sie eigentlich legal wären. Zum Beispiel Satire wird nicht so gut erkannt oder auch Zitate. Und das Zitatrecht ist einfach sehr kompliziert. Selbst Experten müssen immer wieder abwägen, wann ist es ein Zitat, wann eine Urheberrechtsverletzung. Und dass das jetzt ein Algorithmus abwägen soll, das ist schwer vorstellbar. Und man befürchtet, dass die Plattformen einfach auf Nummer sicher gehen und dementsprechend halt viel zu viel rausfiltern würden. Und es gibt natürlich die Sorge vor Zensur. Klar, wer die Kontrolle über die Upload-Filter hat, hat auch die Kontrolle, was ins Internet gelangt. Außerdem würde der Zwang zum Upload-Filter den größten Playern im Netz einfach noch mehr Macht geben. Die kleinen Plattformen könnten es sich einfach nicht leisten, sich selbst so einen Upload-Filter zu programmieren und würden dementsprechend einen einkaufen. Zum Beispiel Google bietet einen an. Ja, da sind wieder die großen Player.
Jetzt gibt es also diese Kritik und die Probleme, die haben wir schon angesprochen. Jetzt ist die Frage, wie kann man denn da Nachbesserungen irgendwie hinbekommen?
Also im Grunde, es sind sich alle einig, wir brauchen eine Verbesserung. Das Urheberrecht ist nicht up to date und viele Künstler und Verlage beklagen, dass sie keine geeignete Möglichkeit haben, ihre Rechte geltend zu machen. Aber so richtig konkrete Forderungen gibt es nicht, außer dass niemand einen Upload-Filter haben will. Die CDU hat gerade einen Vorstoß gemacht. Der sorgt aber für viel Irritation, denn sie wollen zwar der EU-Regelung dann zustimmen, aber dann national verhindern, dass es zu Upload-Filtern kommt. Das wollen sie zum Beispiel schaffen, indem sie ein Lizenzmodell einführen, durch das die Plattformen gesetzlich verpflichtet würden, dann Geld an die Künstler oder deren Verwertungsgesellschaften zu überweisen. Aber im Netz gibt es riesige Kritik daran, denn Kritiker sagen, wenn die deutschen Politiker doch einsehen, dass Upload-Filter keine gute Ideen seien, dann sollten sie doch einfach auf EU-Ebene gar nicht erst zustimmen.
Einschätzung von unserer SWR-Online-Expertin Veronika Simon. 12 Uhr und gleich 19 Minuten. Es hört sich an wie ein tragischer Einzelfall, aber es kann immer wieder passieren. In einer Wiesbadener Schule bricht ein Schüler im Sportunterricht zusammen und wird bewusstlos. Ein Notarzt kommt etwa 8 Minuten später. Trotzdem hat der damals 18-Jährige heute eine 100%ige Behinderung, irreversible Hirnschäden durch den Sauerstoffmangel. Der Mann hat das Land Hessen verklagt, weil seiner Meinung nach die Sportlehrer keine richtige Erste Hilfe geleistet hätten. Seit heute verhandelt der Bundesgerichtshof den Fall und alles dreht sich dann um die Frage, was haben und was hätten die Lehrer unternehmen müssen? Und hätte das die schweren Folgen möglicherweise verhindert? Vor der Sendung habe ich mit dem stellvertretenden rheinland-pfälzischen Landesvorsitzenden des Verbandes Bildung und Erziehung, Oliver Pick, gesprochen. Er ist Schulleiter einer Grundschule in der Nähe von Bitburg. Herr Pick, wie gut fühlen Sie sich denn auf einen solchen Fall vorbereitet?
Unsere Schule nimmt regelmäßig an Fortbildung teil zum Thema Erste Hilfe. Wir haben alle 3 Jahre in dem Rahmen eine qualifizierte Fortbildung. In der Regel wird das durchgeführt hier vom ortsansässigen Deutschen Roten Kreuz. Und bezahlt, finanziert wird diese Fortbildung nach Beantragung immer von der Unfallkasse Rheinland-Pfalz.
Das heißt, Sie glauben, dass in einem solchen Fall Sie ganz schnell Erste Hilfe leisten könnten und es unter Umständen zu so einem Fall, wie jetzt der verhandelt wird, gar nicht kommen kann?
Ich gehe davon aus, dass alle meine Kolleginnen und auch der Kollege durchaus in der Lage sind, da helfend einzugreifen. Man muss immer davon ausgehen, dass so eine Situation ja auch einen Schock hervorruft und Das ist ja mal an Einzelfall geknüpft. Und ich habe einen persönlichen Hintergrund mit Deutschem Roten Kreuz. Von daher fühle ich mich da besonders sicher und relativ entspannt, sage ich mal, in diesen Situationen.
Wie sehen die rechtlichen Regelungen aus?
Die rechtlichen Regelungen sehen so aus, dass wir keine Vorschrift haben, die eindeutig besagt, dass die Lehrerinnen und Lehrer eine Fortbildung in Erster Hilfe leisten müssen. Aber es gibt so ein Hintertürchen, es gibt eine Verwaltungsvorschrift zum Thema Unfallverhütung und schulische Unfallversicherung oder Schülerunfallversicherung. Da ist in einem Punkt aufgeführt, dass die Schulleiterinnen und Schulleiter dafür verantwortlich sind, dass die erste Hilfe in der Schule gewährleistet ist. Zum einen über die Ausstattung, also das Erste-Hilfe-Material muss da sein und dann darüber hinaus auch die Fort- und Weiterbildung des Kollegiums. Und da schlägt dann die Unfallkasse einen Rhythmus von 3 Jahren vor, weil sich ja doch auch in der ersten Hilfe immer wieder was ändert.
Jetzt haben Sie gesagt, da gibt es ein Hintertürchen, aber keine ganz klaren gesetzlichen Regelungen. Wären die dann eigentlich erforderlich?
Ja, also es gibt auch diese gesetzliche Regelung allein schon für Sportlehrer nicht. Würde für mich aber Sinn machen, wenn man das entsprechend festschreibt, dass eine Erste-Hilfe-Fortbildung verpflichtend wäre. Halte ich persönlich wirklich für sinnvoll, dann ist es festgeschrieben und daran kann man sich halten.
Was glauben Sie, warum das bisher noch nicht passiert ist?
Es gibt die Sportlehrer, die vielleicht ein Eigeninteresse haben, die vielleicht auch über einen Sportverein beim Schwimmen beispielsweise, wenn die beim DLRG sind, dann haben die entsprechende Fortbildung im Hintergrund laufen. Andernfalls ist es aber auch so, das ist etwas, was sich in diesem Schuljahr auch geändert hat. Die Förderung der Unfallkasse sieht ja jetzt nicht mehr vor, auch die Fortbildung für Lehramtsanwärterinnen mitzufinanzieren. Also man will da Geld einsparen, weil man die Sorge hat, dass die Lehramtsanwärterinnen nach dem Abschluss vielleicht das Bundesland wechseln. Dann hat man eine Ausbildung finanziert, die hier Rheinland-Pfalz gar nicht zugutekommt. Da ist der falsche Ansatz gewählt, auch die Betreuerinnen im Rahmen des Ganztags. Also wir haben eine Nachmittagsbetreuung an unserer Schule. Da sind die Betreuerinnen jetzt ausgenommen von den Erste-Hilfe-Fortbildungen. Früher wurde das mitfinanziert, jetzt ist das rausgenommen. Also jetzt muss der Anstellungsträger dafür Sorge leisten und einzig die Hausmeister und die Schulsekretärin, wenn sie für die Erste-Hilfe in der Schule mitverantwortlich sind, fallen da unter dieses Fortbildungsbudget.
Das heißt, im Endeffekt sind die bisherigen Maßnahmen und die bisherigen Regelungen Ihrer Meinung nach nicht ausreichend. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Im Moment sieht es so aus, dass wir über das Sportreferat der ADD Trier bei uns in der Region regelmäßig dazu angehalten werden, diese Fortbildung an den Schulen durchzuführen. Es findet einmal im Jahr eine regionale Dienstbesprechung statt. Und das Problem stellt sich für die kleineren Schulen, die müssen sich zusammenschließen, denn sie können auch erst so eine Erste-Hilfe-Fortbildung beantragen bei der Unfallkasse, wenn sie eine bestimmte Personalzahl haben. Also die Kurse finden erst ab, ich glaube, 12 Personen statt oder werden da finanziert. Das heißt, kleine Grundschulen, meine ist einzügig, da müssten wir uns jetzt mit anderen Grundschulen abstimmen.
Sagt der stellvertretende rheinland-pfälzische Landesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung, Oliver Pick. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Beschimpft, gedemütigt, ausgegrenzt. Diskriminierung ist für viele Menschen Alltag. Vor allem dann, wenn sie eine andere Hautfarbe haben. Und das, obwohl es doch eigentlich das Recht ist, festgelegt vom deutschen Bundesgesetz, diskriminierungsfrei leben zu können. So jedenfalls steht es im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Susanne Babila war zum heutigen Tag des Internationalen Tages gegen Rassismus in Stuttgart unterwegs.
Die 37-jährige Shan, sie will nur mit Vornamen genannt werden, stammt von der Elfenbeinküste in Westafrika und kam vor 16 Jahren als Studentin nach Deutschland. Ich bin schon häufig diskriminiert worden, erzählt sie, auf der Straße, bei der Arbeitssuche oder an der Hochschule.
Als ich studiert habe, hatte ich auch ein Problem gehabt bei Sitzen, dass manche Leute nicht neben mir sitzen wollten oder im Zug, dass jemand neben mir nicht sitzen wollte. Oder wurde ich auch gemobbt am Bahnhof und die Kinder haben so komische Affen. Geräusche gemacht und aber das war wirklich der Schock für mich.
Ich habe gelernt, mit diesen Erfahrungen umzugehen und bin aktiv geworden gegen Rassismus und Diskriminierung, sagt sie selbstbewusst. Heute geht die engagierte Politologin in Schulklassen und versucht, Wissen über andere Länder zu vermitteln.
Wenn ich meine Schokolade habe oder mein Gummistiefel habe, ja, Gummi ist drin. Also wo kommt dieser Gummi her? Wenn ich Banane esse, wo kommt diese Banane her? Wer hat dafür gearbeitet, dass ich heute das kaufen kann? Andere Leute müssen das für mich machen. Und deswegen muss ich auf diese Leute auch achten, muss ich auch an sie denken, dass sie für mich mein Leben hier ermöglichen.
Shan arbeitet in Bildungsprojekten auch mit einer Kommunikationstrainerin zusammen. Die 57-jährige Kenianerin ist Diplomsoziologin und will anonym bleiben. Sie kam vor über 30 Jahren nach Deutschland aus Liebe. Ihr Credo: Wir müssen über unsere Erfahrungen mit Rassismus sprechen.
Beim Einkaufen würde ich oft übersehen. An die Schlange und warte, bedient zu werden wie jeder andere Kunde im Haus. Oder Bemerkungen im Zug. Aber wichtig ist, dass wir darüber stehen und einfach mal das ansprechen, dass dies nicht okay ist.
Vielen Menschen sei erst mal nicht bewusst, dass sie andere diskriminieren, erklärt Susanne Belz. Sie ist Leiterin des Antidiskriminierungsbüros in Stuttgart. Doch häufig begegne sie Ignoranz und das rege sie auf.
Es geht ganz oft nicht darum, dass die Menschen irgendwie ins Nachdenken kommen, sich entschuldigen oder versuchen einzusehen, was hier gerade schiefläuft, sondern es passiert viel öfter Rechtfertigung, Bagatellisierung, jetzt stell dich nicht so an. Ich glaube, das ist das, was mich tatsächlich am meisten bewegt und berührt und was die Betroffenen tatsächlich auch sehr enttäuscht und verletzt und ja auch ohnmächtig zurücklässt.
Ein Bericht aus Stuttgart von Susanne Babila. Und wie angekündigt, schauen wir jetzt nochmal zum Brexit. Noch ist unklar, wie das Ganze aussieht, das haben wir schon besprochen. Eines ist allerdings schon klar, der Brexit wird teuer für Großbritannien und für Europa, vor allem wenn er ungeregelt bleibt, also ohne Abkommen. Doch wie wird sich der Brexit auf die Einkommen der Menschen in Europa genau auswirken? Dieser Frage ist die Bertelsmann Stiftung nachgegangen. Die Ergebnisse der Studie, die wurden heute veröffentlicht. Uwe Bettendorf aus der SWR Wirtschaftsredaktion ist bei mir. Was kostet also der Brexit uns Europäer?
Ja, die Autoren haben ausgerechnet, dass ein harter Brexit den Europäern Einkommensverluste von 40 Milliarden Euro pro Jahr bescheren würde. Davon entfallen allein 10 Milliarden Euro auf Deutschland. Pro Person wären das also etwa 115 Euro. Am härtesten würde es natürlich die Briten selbst treffen. Sie müssten Einkommensverluste von 57 Milliarden Euro im Jahr hinnehmen. Das entspräche etwa 900 Euro pro Einwohner. Weitaus weniger heftig wären allerdings die Folgen. Käme es zu einem geregelten Austritt, dann wären die Verluste nur etwa halb so hoch.
Wie kommen die Studienautoren jetzt auf die Ergebnisse?
Ja, die Forscher haben auf Basis einer Modellrechnung prognostiziert, wie die jeweiligen Handelsbeziehungen beeinträchtigt werden. Eingeflossen in diese Berechnung sind etwa Kosten für Zölle, die daraus resultierenden höheren Preise, sinkende Produktivität und andere Effekte, wie also der Handel ganz konkret beeinflusst wird. Und das wiederum hat natürlich unmittelbare Folgen für bestimmte Unternehmen und damit auch für die Beschäftigten in diesen Betrieben. Wenn zum Beispiel weniger Gewinne gemacht werden, dann wirkt sich das letztlich auf den Unternehmer selbst aus, auf die Aktionäre, aber auch auf das Einkommen der Mitarbeiter. All das wurde bei diesen Berechnungen berücksichtigt.
Welche Regionen wären denn in Deutschland da am stärksten betroffen? Also schauen wir mal in den Südwesten vielleicht.
Also besonders betroffen wären die Regierungsbezirke Düsseldorf und Köln. Von dort wird nämlich sehr viel nach Großbritannien exportiert in Baden-Württemberg. Da stehen Stuttgart und Karlsruhe an der Spitze der Verliererregionen. Dort würde das Pro-Kopf-Einkommen nach den Berechnungen der Forscher um mehr als 100 Euro pro Jahr zurückgehen. Weniger hart wären die Folgen für Rheinland-Pfalz. Bei den am stärksten betroffenen Regionen Rheinhessen und Koblenz, da würde das Pro-Kopf-Einkommen um gut 90 Euro sinken. Klar ist, der Brexit bleibt ein Dauerbrenner unter den Stimmungskillern, übrigens auch an der Börse. Dort geht es heute weiter bergab. Der DAX gibt nach, wenn auch nur leicht um 0,3% auf 11.570 Punkte.
Informationen aus der SWR-Wirtschaftsredaktion von Uwe Bettendorf. Und das war SWR 2 aktuell mit Miriam Meinhardt.